Ich will mir auf gar keinen Fall wieder in so einen Scheiße leisten, tut mir leid, dass ich wieder von einem Abgang mache und dass die Mannschaft absteigt. Das ist für mich, das habe ich persönlich genommen.
Ja, das klingt nach Drohung.
Das habe ich mir persönlich genommen, ja.
Hallo, hallo, moin, servus, gute oder einfach nur hallo, schön, dass ihr da seid. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Hier ist eine neue Folge vom zweiten HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Podcast zur stärksten zweiten Liga der Welt. Das ist ein Fakt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Das ist auch ein Fakt und wir haben heute einen Gast, den ihr euch sehr, sehr häufig gewünscht habt. Das ist schon Fakt Nummer 3. Viele von euch haben mir immer wieder geschrieben, ey, du musst mal den Savas einladen. Savas, der hat so viel zu erzählen, ein cooler Typ. Und jetzt ist es endlich soweit. Savas vom TV Großwallstadt, der griechische Gott der Liga, ist zugeschaltet. Das sagt nicht ich, das sagen seine Mannschaftskollegen in Großwallstadt. Die nennen ihn tatsächlich den griechischen Gott. Also vergesst Zeus und Poseidon und wie sie alle heißen. Jetzt kommt Savas. Der Termin stand eigentlich schon relativ lange. Wir haben vor 2 Tagen gezoomt und ausführlich gesprochen. Ihr könnt euch auf eine fantastische Folge freuen. Er hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber wenige Tage vor unserer Aufnahme tauchte er dann schon wieder in den Medien auf, auch auf der Seite der zweiten HBL im Netz. Er wechselt den Verein. Er geht im Sommer von Großwallstadt zum ASV Hamm-Westfalen. Wie kommt's? Was macht er in Hamm? Da hat er ja schon mal gespielt. Was hat ihm da so gut gefallen, dass er jetzt wieder hin will? Und warum wechselt er überhaupt? Ich habe den Eindruck, es läuft doch für ihn in Großwallstadt. Das haben wir besprochen. Natürlich aber trotzdem auch die schwierige Situation gerade in Großwallstadt, die ein bisschen vergleichbar ist mit der vor einem Jahr. Auch damals stand Großwallstadt unten drin und hat dann einen wahnsinnigen Lauf in der Rückrunde gehabt. Am Ende stand Großwallstadt auf Platz 6. Ist das wieder möglich? Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Aber wir hatten auch so extrem viel zu klären. Alleine schon seine Geschichte. Wann ist er aus Griechenland nach Deutschland gekommen? Wie wird man in Griechenland eigentlich Handballer? Also das war eine der Sportarten, die ich mit Griechenland bislang so gar nicht verbunden habe, ehrlicherweise. Und dann geht es natürlich vor allem um seine Stationen in Deutschland. Trotz seines jungen Alters hat er ja schon in Hamm und vor allem zweimal in Hildesheim gespielt. Das war ja auch seine erste Station, als er nach Deutschland gekommen ist. Er war in der Bundesliga bei GWD Minden, jetzt also in Großwallstadt. Und er berichtet, was er in der Corona-Zeit 2020, als kein Handball möglich war, eröffnet hat. Sehr, sehr spannende Geschichte. Könnt ihr euch jetzt schon mal dick und fett markieren. Da müsst ihr mal hin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab nächster Woche kommen wir wöchentlich zusätzlich zu den eigentlichen Podcast-Folgen, die ihr schon kennt. Alle 2 Wochen, immer donnerstags jetzt. Die ausführliche, lange Gesprächsfolge gibt es wöchentlich. Updates. Endlich hat der Name zweites HBL-Update auch wieder einen Sinn. Immer zum Wochenstart blicken wir auf den letzten Spieltag und sprechen ganz kurz mit den wichtigsten Akteuren des Wochenendes, mit denen die statistische Topwerte aufweisen oder aber einfach in den letzten Tagen in den Nachrichten waren, weil sie wechseln, weil sie vielleicht verletzt sind, weil sie ein Comeback feiern. Schreibt mir gerne, was euch bewegt in der zweiten HBL, was eure Themen, eure News sind, über die wir mehr sprechen sollen, über die auch ihr mehr erfahren wollt. Und dann bauen wir die natürlich ein. Also gerne Facebook, Instagram und so weiter, @vomtastisch schreiben und dann baue ich das sehr, sehr gerne mit ein. Genug gefaselt, jetzt geht's rein in die neue Folge mit dem griechischen Gott des TV Großwallstadt. Viel Spaß! Hier ist Savas, hallo!
Servus, danke, dass ich hier dabei sein darf. Freue mich sehr.
Die Freude ist auch bei uns, dass du da bist, oft gefordert tatsächlich. Endlich ist er da, Savas. Wie geht's dir?
Mir geht es gut soweit. Ich bin körperlich in einer guten Verfassung. Ich fühle mich sehr fit. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Von daher denke ich mal, können wir jetzt ich persönlich freue mich und als Mannschaft freuen wir uns jetzt, dass die Rückrunde beginnt. Und sind wir gespannt, was daraus wird.
Wie hart ist eigentlich eine Wintervorbereitung, wenn man es jetzt mit der langen im Sommer vergleicht?
Ja, das ist schon mal ein Unterschied, ist halt auf jeden Fall sehr kurz. Also wir hatten 2,5 Wochen Zeit, wo wir Krafttraining, Ausdauer und Handball trainieren könnten. Und dadurch, dass halt die Zeit, du hast nicht die Zeit, dafür alles separat und mit einer richtigen Regenerationszeit alles zu machen, war ein bisschen anstrengend, aber hauptsächlich ist auch eine wichtige Abteilung von Handball, die Vorbereitung, auch im Winter.
Und was würdest du sagen? Wie seid ihr drauf? Weil es stehen direkt wichtige Spiele für euch an und ihr braucht Punkte.
Ja, wir hatten halt die Möglichkeit, nicht gemeinsam, also vollständig zu trainieren, hatten wir ja ein paar Spieler bei der Nationalmannschaft. Von daher waren wir ein bisschen begrenzt, aber ich glaube, die Jungs, die da waren, haben die Zeit genutzt, sich zu verbessern, die Selbstvertrauen zu holen. Und ich denke mal, oder wir sind eigentlich sehr gut drauf und freuen wir uns allgemein auf die Rückrunde.
Nationalmannschaft ist ein Stichwort. Also wir können sagen, wir nehmen Dienstagmittag auf. Gestern Abend beispielsweise hat Tom Jansen gespielt mit den Niederlanden. Wie findest du die? Galten ja in der Vorrunde so ein bisschen als die Überraschungsmannschaft.
Ja, ich glaube, also erstmal ein Riesenrespekt vor den Jungs, was die da alles geleistet haben. Gerade erst der Auftaktspiel gegen den Ungarn vor 20.000 Zuschauern zu gewinnen, war natürlich eine Mega-Nummer. Ich habe denen das nicht zugetraut. Also ich glaube, die anderen auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Jungs haben überragend gespielt. Von daher, ich freue mich sehr für Tom. Und die haben sich am Ende belohnt für diese geile drei Spiele, die die gespielt haben und sind dafür in eine Hauptrunde gekommen. Von daher, ich glaube, die Jungs haben da einfach Selbstvertrauen, die haben Kanzlerer gespielt, so haben auch gewegt von Fenster. Und ich sage das immer wieder beim Handball, wenn du mal eine gewisse Selbstvertrauen hast, ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Und locker, ohne Angst spielst, dann kann es auch funktioniert gehen, die Großen.
Apropos Nationalmannschaft noch und Großwallstadt ist auch ein Thema, denn die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja in Großwallstadt vorbereitet. Da hattet ihr gerade Pause. Wart ihr trotzdem vor Ort? Habt ihr mal gesehen?
Genau, die Jungs, ja, ich habe mit ein paar Jungs mal einen Kaffee getrunken, die kenne ich auch. Da waren wir sehr kurzfristig und war alles ein bisschen sehr vorsichtig. Von daher, wir sind am Samstag zurück und die sind am Dienstag, denke ich mal, geflogen. Also, das waren 3 Tage, haben wir uns aber groß und ganze nicht richtig begegnet.
Wen kennst du besser aus der Nationalmannschaft? Also mit wem warst du so Käffchen trinken?
Timo kenne ich von früher. Sehr gut.
Hattest du auch
Und
Kontakt mit ihm jetzt in der Quarantäne?
nee, den habe ich in Ruhe gelassen, weil ich denke mal, der war, naja, in seiner Stelle würde ich mich auch jetzt mal nicht permanent mit Menschen Kontakt haben, weil ich glaube, das war ein bisschen frustrierend, wie es alles gelaufen ist. Und für jeder Spieler ein sehr großes Thema jetzt die Nationalmannschaft und so ein großes Turnier zu spielen und wie es das gelaufen ist, fand ich ein bisschen schade. Aber ja gut. Timo ist halt ein Spieler, der wird ewig die Nationalmannschaft begleiten. Ist ein überragender Typ, ein überragender Spieler. Von daher, da mache ich mir keine Sorgen.
Das war das eine große mediale Thema. Wer die zweite HBL verfolgt hat, auch jetzt während der EM, wird auch auf deinen Namen wieder gestoßen sein. Du wirst wechseln im Sommer. Das ist jetzt bekannt geworden. Da sprechen wir gleich drüber. Aber lass uns mal von vorne weg deinen Weg so ein bisschen nachzeichnen, deine einzelnen Stationen. Und dann werden wir auch feststellen, du bist jetzt nicht das erste Mal oder wirst jetzt nicht das erste Mal nach Hamm gehen, auch mehrmals in Hildesheim gewesen. Es sind immer so ein paar ähnliche Stationen, da werden wir drüber sprechen. Und wir machen das wieder in dem Freundebuch-Style. Den kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon aus dem letzten Mal. Das heißt, ich werde so ein paar kurze Fragen jetzt zu Beginn stellen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, für alle, die das noch nicht tun. Und dann legen wir los und werden Savas heute komplett durchleuchten. Also, Name habe ich gerade schon gesagt. Ist das dein kompletter Name?
Ja, das ist mein kompletter Name. Savas,
Warum? Also warum Vor- und Nachname gleich?
Savas. Es ist halt auch nicht normal in Griechenland. Das ist eine verrückte Geschichte, die vor ein paar Jahren stattgefunden hat und ist einfach nur so geblieben. Und da haben wir einfach so gelassen.
Hat der Name eine Bedeutung? Also das
Nee,
Wort?
nee, nee. Also in Griechenland ist das so, wenn du jetzt bisschen die Geschichte hören willst, der Familienname bleibt sowieso und der Name nimmt immer das Kind von seiner Opa.
Vom Opa, okay.
Von Opa, also ja, also mein Opa heißt auch Savas und seinen Namen habe ich auch dann bekommen. Der Familienname ist gleich und da war so bei seiner Ur-Ur-Opa, was weiß ich, damals würde so eine Änderung gemacht beim Zweiten Weltkrieg. Und die haben ihn dann einfach gefragt, wie heißt du denn, Savas? Dann, okay, dann machen wir auch Nachname oder Vorname Savas. Ich weiß nicht, wie das genau war. Und dann ist es einfach nur so geblieben. Und das geht halt zu Generation zu Generation und so kam das zustande.
Das heißt in der Theorie, wenn du dann ein Kind hast, das wiederum ein Kind hast, du Opa bist, müsste das dann auch Savas heißen?
Eigentlich schon.
Ja, ja, stark. Eigentlich also du kommst, damit sind wir bei der nächsten Frage, Herkunft aus Griechenland.
Ja, genau, ich bin Grieche.
Ich habe das ein bisschen nachgeguckt, du kommst aus dem Ort Drama. Wo genau liegt das?
Das ist aber kein Drama, es ist echt eine sehr schöne Stadt. Das ist in der Nähe von Thessaloniki.
Also Richtung Wasser auch?
Ja. Ich bin auch im Meer groß geworden. Ist ja eine kleinere Stadt, aber dafür sehr schön.
Das ist deine Herkunft, Position?
Halblinks, Mittelhalblinks, also Rückraumspieler. Mittlerweile gibt es keine richtige Name, wenn du in Rückraum spielst, spielst du im Rückraum.
Alter?
24.
24 und trotzdem schon extrem viel erlebt. Und das werden wir jetzt ein bisschen besprechen. Wie lange oder wie viele Jahre deines Lebens hast du in Griechenland verbracht?
Bis ich 16 war. Ich bin dort geboren, groß geworden. Und dann mit 16 kam ich rüber nach Deutschland.
Wenn man in Deutschland an Sport und Griechenland denkt, denkt man vor allem beispielsweise an Otto Rehhage. Stichwort Fußball.
Auf jeden Fall. So eine deutsch-griechische Legende, die halt die einzige große Erfolg mit einer Nationalmannschaft erreicht hatte, jetzt im Fußball. Und sehr beliebt, denke ich mal. Und er hat uns auf jeden Fall sehr viel Freude damals 2004 gegeben, den ich damals halt diese Pokal hier in Marienplatz in München gefeiert habe.
Warum München?
Meine Großeltern sind sehr lange in München gewesen, über 50 Jahren oder über 40 Jahren genau, haben hier gearbeitet und damals war, ich weiß nicht, Sommer war es, war es bei mir so immer in der Schule, als ich Urlaub hatte, Weihnachten, Osterferien und Sommerferien, habe ich am meisten meine Opa und Oma besucht und deswegen.
Ah, okay, und da habt ihr dann gemeinsam quasi den Sieg gefeiert bei der EM.
Ich habe noch nie die Marienplatz so voll mit Griechen gesehen.
Das glaube ich sehr gerne, ja. Das war ein legendärer Sommer und ich weiß auch, also ich sitze ja in Hamburg und wenn du hier rumgehst und zu griechischen Restaurants beispielsweise gehst, kenne ich sogar ein, zwei, wo draußen noch ein Schild steht, wo nicht die Speisekarte nur drauf ist, sondern hängt da richtig so ein Wimpel und steht drauf Europameister 2004.
Ist halt das Einzige, was wir gewohnt haben, ne? Und das mussten wir halt nicht vergessen. Deswegen bleibt in Erinnerung ganz stark.
Frage jetzt aber, wenn Fußball so populär ist,
ja.
Wie wird man im kleinen Drama in Griechenland Handballer?
Ja, das ist echt, ich weiß auch nicht. Ich habe erst mal Fußball gespielt. Ich war ein Fußballer. Ich stand im Tor. Mit 10, 11, mein Vater hat früher Handball gespielt in Griechenland. Mein großer Traum war, bei mir Fußballer zu werden. Und dann mit 10, 11 habe ich gesagt, okay, das machen wir dann halt. Hat mein Vater ein bisschen überredet, wie das halt ist. Kannst du beides machen? Ich sagte, okay, klar, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich das auf einmal parallel gemacht, Fußball und Handball. Und irgendwann kam die Zeit, wo ich nicht hinterherkam. Und musste mich entscheiden. Ich habe mich nur für Handball entschieden, weil ich da erstmal Tore gemacht habe. Das war meine Freude. Ein Torwart als Fußballtorwart war halt nicht realistisch. Und weil wir damals mit einer Handballtruppe sind wir ein bisschen mehr gereist. Wir sind in andere Städte gewesen. Jetzt gerade im Fußball, als ich gespielt habe, in Drama, haben wir nur hauptsächlich in Dörfer gespielt. Und in Handball sind wir, dadurch, dass keine Handballer, andere Mannschaften gab, es in Dörfer da, sind wir in andere Städte gefahren. Von daher fand ich das sehr cool und hat mich irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, war ein bisschen intensiver. Und dann habe ich mich für Handball entschieden.
Einfach okay, so. Das heißt, was eigentlich ja auch heutzutage vielfach in der Jugend immer wieder ein Problem ist, dass es zu wenig Mannschaften einfach gibt, weil nicht so viel Nachwuchs da ist. War es für dich aber ein Vorteil? Du hast einfach mehr vom Land auch gesehen.
Auf jeden Fall, war halt sehr interessant. Aber trotzdem ist halt, als ich kam mit 16, habe ich schon kurz in der Jugend gespielt. Leider, unser Niveau ist halt sehr, sehr niedrig. Ja. Wir sind sehr weit weg davon.
ich habe das versucht nochmal zu recherchieren. Wenn ich griechische Nationalmannschaft recherchiere und google, dann finde ich noch Olympische Spiele 2004, die waren ja auch bei euch in diesem sensationellen Sportjahr. Da habt ihr sogar zweimal gewonnen und seid in einem Viertelfinale raus, aber ansonsten ist...
Das war damals so die Generation von den Karipidis, Vasilakis, Anikis, die und noch ein paar Spieler, die auch hier lange in Deutschland Karriere gemacht haben. Und die haben schon ein paar Erfolge gefeiert. Jetzt halt keine Medaille, aber für Griechenland so ein 6. Platz bei den Weltmeisterschaften damals oder ein 5. Platz in Olympische Spiele zu erreichen, war ein sehr großer Erfolg. Und die Jungs, solange die noch fit waren, haben schon ein paar Schritte gemacht, aber danach leider kam nichts mehr. Das System ist auch in Griechenland ein bisschen schwierig, die halt die Spieler nicht fördert. Also hätte ich auch nicht gekommen, also hätte ich nicht den Schritt gemacht nach Deutschland, dann hätte ich auch keinen Handball gespielt. Irgendwann ist halt in der Schule, dem Studium und die Eltern, die zwingen auch erstmal die Kinder in der Schule zu gehen, erstmal irgendwo in das Studium reinzukommen und Handball, dadurch, dass auch nicht mal populär ist in Griechenland, erstmal kannst du hinschieben, weil die sagen, du musst irgendwie Geld verdienen in deinem Leben. Und mit Handball ist halt nicht der Fall. Und deswegen habe ich auch den Schritt damals gemacht.
Um es populär machen zu können, bräuchte man Erfolge. Dafür bräuchte man wieder eine gute Mannschaft. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis.
Glaube ich auch. Aber in Griechenland ist auch sehr hauptsächlich Basketball und Fußball halt das Populärste. Und dann kam Volleyball und dann kam Handball. Von daher ist er ein bisschen schwierig.
Deine Verbindung nach Deutschland, hast du gerade schon gesagt, war familiär auch bedingt. Aber wenn wir es rein sportlich betrachten, klar, die Liquimoli HBL gilt als beste Liga der Welt. Kann man die in Griechenland irgendwie verfolgen? Hättest du irgendwas davon mitbekommen, wenn deine Familie nicht in Deutschland gewesen wäre?
Ich hatte den Glück damals von dieser Generation, die auch in Deutschland die mehrere gespielt haben, paar Austausch zu haben und dann, ich wusste gar nicht, was Deutschland oder Handball, das wusste ich alles nicht. Für mich war es theoretisch, ich spiele ein bisschen Handball, ich habe Spaß und es ist auch alles gut so. Für mich war es so eine Art Sport zu machen. Und dann habe ich das ein bisschen mitgekriegt von der Jungs. Ich war damals 10, aber man hat schon gehört, von denen, was da alles da in Deutschland gibt, wie viele Zuschauer in der Halle sind. Und was weiß ich. Und so kam das halt zum Stand, dass ich durch andere alles richtig mitgekriegt habe, was wirklich hier Handball bedeutet. Und dadurch, dass irgendwann für mich ein bisschen ernster geworden ist, habe ich gesagt, okay, jetzt ich mache den Schritt und wenn es nicht klappt, ich komme zurück. Ich habe immer noch meine Familie hier, meine Freunde und was weiß ich.
Die leben immer noch in Griechenland?
Nee, jetzt nicht mehr. Tatsächlich seit 5 Jahren. Also ich bin jetzt 7 Jahre hier. Meine Familie seit 5 Jahren in München. Die leben in München jetzt.
Aber das wäre tatsächlich meine Frage, wenn du sagst, es ist wichtig, bei euch in Griechenland studieren, Geld verdienen und so weiter. Erstmal das, dann war das ja ein sehr, sehr mutiger Schritt von dir damals.
Ich war immer als Kind so, dass ich immer meine Freiheit wollten. Also ich meine selbstständig, auch seit ich 14 bin, habe ich versucht immer wieder zu arbeiten. Allgemein, dass ich alleine auf die Beine stehen kann. Natürlich die Unterstützung von meinen Eltern hatte ich auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung, wenn man etwas erreichen will, müssen wir auch schöne Dinge zurücklassen. Man kann mal nicht alles haben. Und was für mich meine erste Priorität, da bin ich auch sehr dankbar zu meiner Familie, die mich mit 16 dann gesagt hat, ja, geh mal nach Deutschland. Ich hatte niemanden, also da, wo ich damals nach Hildesheim gewechselt habe. Und ich habe gesagt, ja, geh, mach deinen Weg, versuche es. Und die haben mich dabei unterstützt und das ist ein großartig und sehr mutig auch von meiner Familie. Ich weiß nicht, als Eltern, ob ich das machen könnte. Das weiß ich nicht.
Ja, ist ja nicht um die Ecke, ne? Ist ja ein ganz schön weites Stück und dann bist du auch noch so jung.
Ja, es war auf jeden Fall war ein Riesenumständnis für mich, war komplett was anderes von Mentalität her. die Kultur. Ich habe komplett anders gelernt, komplett anders trainiert auch. Am Anfang war es schwierig, aber Schritt für Schritt. Ich habe immer kleinere Ziele gesetzt und um meinen Erfolg, wenn man Erfolg da hat, man ist motiviert und ich habe nicht auch anderes gedacht. Ich habe nichts anderes gedacht, was ich nicht habe oder was. Ich habe nur gedacht, ich will meinen Weg gehen und ich will schaffen, was ich vorhabe. Die einzige Schwierigkeit, die ich wirklich hatte, war der Schule. Also da kam ich, Freitag bin ich geflogen. Nee, tut mir leid. Freitag kam die Frage, die Anfrage. Sonntag bin ich geflogen, habe ich sofort meine Sache gepackt, bin ich abgeflogen. Und Montag war ich erste Stunde in der Schule Mathematik. zehnte Klasse Gymnasium. Ich dachte, ach Gott, das war kurios.
Da warst du übrigens nicht der Einzige, der das in der 10. Klasse im Matheunterricht hier gedacht hat.
Danach kam Bio, Geschichte und alles auf Deutsch und ich habe wirklich nicht ein Wort gesprochen. Ne? Das war für mich erstmal die Hölle.
Das heißt, du warst freitags in Griechenland in der Schule, aus der Schule raus.
Genau.
Und genau. Nächster Schultag in
Sonntag bin ich abgeflogen.
Das ist ja der Hammer. Okay. Aber wenn wir noch kurz einen Schritt zurückgehen, musst du ja an irgendeinem Punkt gemerkt haben, A, ich bin gut in dem, was ich tue in Sachen Handball. Ja, genau. Und B, ich will das jetzt tatsächlich auch seriös machen. Also ich will versuchen, das professioneller auszuüben. Wann kam das?
Punkt A. Ich habe auch Spaß angefangen und umso mehr mir das Spaß gemacht hat, umso mehr Zeit habe ich daran investiert. Ich habe in eine Jugendmannschaft gespielt in dieser kleinen Stadt und dann kam die Einladung von die Nationalmannschaft.
Oha.
U16 oder sowas. Habe ich das nicht richtig realisiert, aber für mich war eine große Sache damals. Und da war ich da, alles gut, haben mir Spaß gemacht auch und so, bin ich wieder in meine Stadt. Da ist gerade dann die erste Mannschaft, die Herren, sind die in der zweite Liga in Griechenland aufgestiegen. Da habe ich als 14-Jähriger auch mitgespielt und auch sehr gut.
Du hast als 14-Jähriger in der ersten Herren gespielt?
Ja, genau.
Ha, krass.
Genau.
Ja.
Wir hatten auch nicht so viele Menschen da, also von daher, jemand muss da spielen. Und dann kam nochmal die Einladung und nochmal und nochmal und dann irgendwann war ich sehr integriert in die Nationalmannschaft und dann wurde ich auch Kapitän. Dann haben wir mit der U16 damals in Tunesien eine mediterranische Turnier gespielt, haben ja den zweiten Platz erreicht. Und dann nächstes Jahr kam die Qualifikation Europameisterschaft U16 in Schweden, wo wir auch mitgespielt haben. Und ich war sehr erfolgreich bei in diese zwei Turniere und da war es für mich klar, dass, hey, also es ist zwar mein Hobby, aber ich bin doch nicht so schlecht. Also ich kann sehr gut mithalten und ich bin gut. Und damals war für mich dann zack, okay, jetzt versuche ich wirklich mal ein Handballer zu werden und damit versuchen, Profi zu spielen. Also ein Profi zu werden und dann halt wirklich in höchstem Niveau, was ich erreichen kann, gebe ich alles dafür, dass ich das tue.
Kurze Frage noch dahingehend. Bist du in den letzten Jahren, also ist Nationalmannschaft immer noch ein Thema?
Nee, ich bin seit 6 Jahren raus. Aber das ist nur persönliche Gründe. Nichts gegen die Nationalmannschaft. Ich hatte aber, ist vor 6 Jahren etwas passiert, was mir sehr geärgert hat und ich habe mich dann zurückgezogen. Und seitdem habe ich nie wieder da gespielt.
Und ist auch nicht Ziel, das irgendwann in den nächsten Jahren nochmal zu tun?
Ich habe gelernt, in meinem Leben niemals nie zu sagen. Aktuell ist kein Thema für mich. Ist nicht in meine kurzfristigen Pläne. Irgendwann vielleicht schon wieder, aber aktuell, das Thema ist für mich abgeschlossen.
Weil leistungstechnisch, wenn ich hier so auch auf die aktuelle Saison komme, sieht ja nicht so schlecht aus bei dir.
Ja, eigentlich soll, wenn man Leistung betrachtet, dann eigentlich sollte ich dabei sein, aber das ist immer wieder meine persönliche Gründe. Ich würde auch jedes Jahr immer angefragt und dann habe ich das immer wieder abgelehnt.
Dann machen wir da kurz einen Haken hinter und kommen zu deinem Weg zurück, denn du hast dich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Warum dann Hildesheim?
Weil da würde ich angenommen und damals habe ich eine Berater gefunden oder der hat mich gefunden oder ich habe ihn, also wir haben dann, ich habe mit einem Berater zusammengearbeitet, den ich immer noch zusammenarbeite und mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund, Familie, Freund von mir ist. Da hat er gute Kontakte mit damals den Gerald Uberbeck, den Chef von Eintracht Hildesheim und Trainer. Und bin halt gefragt, ich habe einen jungen Spieler, willst du ihn haben? Sollte als Talent sein, also so ein Talent. Er meinte, ja, kein Problem, wir haben ein Internat. Damals in Hildesheim war das Internat auch sehr, sehr gut. Und der Schule war da, die Mannschaft war in der zweiten Bundesliga, die Jungen haben in A-Jugend-Bundesliga. Und ich war gedacht für die A-Jugend und halt mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Und dann habe ich ein Probetraining da gemacht. Eine Woche war ich da. Und da bin ich einfach direkt geblieben. Die fanden mich gut, die wollten mich behalten. Und dann habe ich 2, 3 Monate da trainiert und dann direkt habe ich mit 16 mein erstes Bundesligaspiel gemacht, zweite Bundesligaspiel.
Das heißt, dann reden wir von wann? Welches Jahr war das?
2013, 14, 14.
So, dann kommst du nach Hildesheim. Hast schon erzählt, das war eine große Umstellung, jetzt nicht nur schulisch, aber im Handball bist du doch direkt angekommen.
Oh ja, ich bin tatsächlich direkt angekommen. Ich hatte nicht große Probleme. Also natürlich hatte ich am Anfang, war sehr hart für meinen Körper auch. Also die Spiele in der zweiten Liga, der Gerald, und da bin ich auch sehr dankbar, weil der bedeutet mir sehr viel als in meiner Karriere hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt bis jetzt. Und der hat mich vertraut und der hat mir einfach spielen lassen. Auch mit meinen Fehlern, erstmal war ich körperlich, hatte ich Probleme nach jedem Spiel. Wenn ich auch nur 10 Minuten gespielt habe, habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich wieder klar kam, weil mein Körper war richtig, richtig kaputt. Das Tempo war viel zu hoch, die Härte war auch komplett anders. Aber die ersten 3 Monate, ich kam Winter,
Okay.
Ostern kam ich, habe ich dann gespielt und da war für mich schwierig. Aber dann kam Sommer, die Vorbereitung, dann konnte ich mich vernünftig vorbereiten. Mit der ersten Mannschaft und dann in der zweiten Saison habe ich mich besser reingefunden. War ein bisschen besser.
Trotz deines jungen Alters hat Gerald Oberbeck dich direkt auch reingepackt in die erste Herren.
Ja, direkt. Das war, ja. Ich habe die ersten 2 Monate nur mit Najung gespielt und dann gar nicht mehr. Dann nur mit der ersten Mannschaft.
Und das soll was heißen bei Gerald Oberbeck.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr disziplinierter Mensch mit respektvoll und auf jeden Fall, der ist auch lange im Geschäft, der weiß Bescheid. War's halt, aber ist so gut gelaufen zum Glück. Es war ein guter Schritt. Also, ich hatte auch Glück gehabt, dass manche Spieler verletzt waren. Wir hatten zurzeit sehr viele Verletzte in der ersten Mannschaft und dann kamen ein paar Jungs von der A-Jugend hoch. Das hat sie auch eine große Rolle mitgespielt, natürlich.
Weil das heißt ja, du hast dich dann auch etabliert. Er hat ja was in dir gesehen. Hat er dir damals gesagt, was sagst du bist gut, weil?
Ich konnte Tore machen. Ich war gut, ich hatte eine sehr, sehr gute Beziehung mit das Netz.
Immer noch ja.
Denke ich mal, hoffe ich. Gebe ich mein Bestes auf jeden Fall. Aber ich hatte eine gute Fähigkeit, aus sehr viele verschiedene Varianten Tore zu werfen. Also ich meine nicht nur hochsteigen und werfen, sondern auch einen Unterarmwurf oder Schlagwurf oder aus dem ersten Schritt, aus dem zweiten Schritt, aus dem dritten Schritt. Ich hatte sehr, sehr viele Varianten und das hat, ich glaube, bei mir in seinen Augen den Unterschied gemacht.
Damit sind wir hier, wenn wir bei den Freundebuchfragen ein bisschen weitermachen, bei einer entscheidenden Frage. Was ist aus deiner Sicht deine größte Qualität? Hast du damit beantwortet? Gibt es aber etwas, was du nicht kannst, aber auf dem Feld gerne können würdest?
Ja, gute Frage. Für mich, mein Ziel ist also mittlerweile ein kompletterer Spieler zu werden. Auch im Mittelblock zu decken. Aber das wird alles Schritt für Schritt gemacht. Also ich habe erstmal gar nicht gedeckt. Ich habe erstmal nur Angriff gespielt. Dann habe ich angefangen auf 2 zu decken. Musste ich mich lange dran tasten, dass meine Leistung hinten sowohl auch vorne stimmt. Weil früher war ich nur fokussiert, vorne Tore zu machen. Und Abwehr war mir damals nicht so wichtig. als ich nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, wie wichtig Abwehr zu spielen ist für jede Trainer und jede Mannschaft. Und dein Wert ist auch viel, viel größer, wenn du beides kannst. Und da habe ich mir dann vorgenommen, mich zu entwickeln als kompletter Spieler. Aktuell, ich bin so ein Spieler, der so ein bisschen alles kann, aber noch nicht perfektioniert hat. Und ich bin gerade auf dem Weg, mich als kompletter Spieler irgendwann zu bezeichnen, dass ich auch mal im Mittelblock 60 Minuten spielen kann, auch genau mit meiner Leistung auch von vorne bringen kann. Und da bin ich gerade dabei. Das arbeiten wir jeden Tag.
Was ist das Schwierigste für einen jungen Spieler, wenn es darum geht, Abwehr zu lernen? Weil du musst ja körperlich draufpacken, wenn du so jung bist. Du musst taktisches Verständnis entwickeln, genau wissen, wo du wann wie stehst. Muss ja einiges passieren.
Ich glaube, dass Abwehr zu spielen, was das Wichtigste ist, in Abwehr zu spielen, erstmal das Willen. Du musst das wirklich willen. Das muss dir Bock machen, Abwehr zu spielen. Zweitens ist das Timing. Umso besser du den Timing findest. Und drittens das Positionierung. Wenn du diese drei Sachen hast, ich glaube, dann bist du ein sehr, sehr guter Abwehrspieler. Weil wenn du das willst, immer gute Timing hast und dich gut positionierst und Spielverständnis, wenn man jetzt über Mittelblock rennen halt, ja, das ist was anderes. Aber ich glaube, die drei Sachen sind sehr wichtig.
Was ist deine Lieblingsaktion, dein Lieblingswurf beispielsweise? Was machst du am allerliebsten? Was bringt dir am meisten Spaß? Du hast schon gesagt, Tore werfen, klar, aber was ist dein liebster Wurf?
Mein liebster Wurf ist, ich nehme sehr oft aus den 10 Metern den Ball in der Luft und werfe ich. Also, wenn der Ball schon auf dem Weg zu mir ist, ich bin schon gesprungen und ich bin schon in der Luft und dann habe ich einige Tore damit gemacht, die letzten Jahre. Und das ist etwas, sehr schwierig zu verteidigen ist. Und das finde ich ganz cool.
Und was aber auch nicht leicht zu lernen ist, sondern du musst da viel Übung reinpacken, aber du musst natürlich auch das sehen. Jetzt ist die Situation, also es muss auch ein bisschen Intuition sein, oder?
Genau, weil in dem Moment, du guckst deinen Spieler, wie der Pass kommt, da musst du auch den Mittelblock, also den Abwehrspieler beobachten, ob der die Hände hoch hat oder nicht. Es ist so ein richtig Timing. Aber ja, ich habe schon öftermals irgendwelche Zuschauer da getroffen, hinterm Tor, bis das halt wirklich öfter ins Tor landet. Aber gut, wenn man nicht verwirft oder wenn man nicht Fehler macht, lernt man nicht daraus. Ja. So ist das.
Und wer hinterm Tor sitzt oder steht, hat dann auch leider selbst Schuld, wenn ich weiß, der Savas spielt mit.
Naja, zum Glück ist es halt hier in Deutschland, dass immer sehr gut mit Netz da hinten ist. In Griechenland war gar kein Netz. Von daher, da hat man Pech gehabt. Oh Gott.
ein Jahr warst du in Hildesheim, wenn wir zurück zu deinem Weg gehen. Oder anderthalb?
Anderthalb.
Und dann ging es zum ersten Mal für dich nach Hamm. Was war in der Zeit in Hildesheim die schönste Erfahrung?
Die schönste Erfahrung? Mein allererster Bundesligaspiel auf jeden Fall.
Gegen?
Das war in Leipzig. Ich werde das auch nicht vergessen. Es war mein allererster Bundesligaspiel. Dann hatten wir Stau im Bus. Standen wir am Stau und da kam ein bisschen zu spät. Und als wir kamen 15 Minuten vorm Spiel, glaube ich, in der Halle. Ich habe schon gesehen, meine Kollegen, ich habe schon die Uhr gesehen und ich dachte mir, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Meine Kollegen ganz entspannt rein, so kein Stress. Alle sich erstmal tapen lassen im Physio. Ich dachte, in 15 Minuten ist Handfühl, wie soll ich mich warm machen? Na, ich habe mich so schnell warm gemacht. dadurch, dass ich auch Mitte in der Saison kam, damals war es so, dass Leipzig, wenn gegen uns gewinnen hätte, würden die Aufstieg festgemacht. Und dann, ich habe erstmal die Halle, also ich wusste gar nicht, wo der Eingang zum Halle ist. Ich musste erstmal ein paar Mal laufen da. Ich habe schon geschwitzt, ich war echt sehr, sehr nervös. Und dann bin ich in der Halle rein, die Halle war voll. Ich weiß nicht, 6.000 Zuschauer, 5.000 Zuschauer waren da, weil die haben natürlich davon ausgegangen, dass die gewinnen gegen uns. Und ich bin der Erste reingelaufen und auf einmal wurde ich komplett ausgepfiffen. Und da bin ich sofort wieder rausgelaufen, Richtung Kabine. Und dann bin ich immer noch, also da kam ich in die Kabine rein und meine Mitspieler waren einfach immer noch ganz entspannt. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber irgendwie, das war halt das schönste Erfahrung, die ich hatte, weil ich auch da sehr gut gespielt habe in meinem ersten Spiel. Und deswegen, ich habe das noch nie vergessen, diese Moment habe ich genau im Kopf, wie genau alles passiert ist.
Und wie ist es ausgegangen?
Wir haben verloren. Aber sehr knapp, wir haben sehr lange mitgehalten, bis zum 55. Minute war sehr knapp, die haben auch gezittert und am Ende haben wir mit 3-4 Tore verloren.
Als du nach Hamm gewechselt bist, da bist du ja ein Jahr länger geblieben, also so ein bisschen um die 2 Jahre, oder?
Mhm.
Wie kam der Wechsel zustande?
Ja, wie gesagt, kam ich mit in der Saison nach Hildesheim, dann habe ich bis zum Ende mitgespielt und dann in der nächsten Saison die komplette Saison mit Hildesheim gespielt und dann sind wir am Ende leider abgestiegen in der dritte Liga und Hamm damals war eine sehr, sehr gute zweite Ligisten, die immer ganz oben stand und als ich die Angebot kam, musste ich mich halt, war es mir klar, das ist jetzt der nächste Schritt und so kam das zum Stand, dass ich halt mit 17 dann nach Hamm ging.
Heißt ja eigentlich, du hast in Hildesheim einige Erfahrungen auch gemacht, die du so noch gar nicht kanntest. Du warst in Griechenland immer sehr erfolgreich, hast erzählt, dass ihr auch viel gewonnen habt, ihr seid mit aufgestiegen und so weiter. Und jetzt kamen viele Spiele, die ihr leider verloren habt und abgestiegen seid.
Genau. Das war halt eine schöne und harte Zeit in Hildesheim, weil die Erwartungen waren zu hoch. Und natürlich nicht, dass wir absteigen. Das hat keiner erwartet. Und plötzlich stehen wir da und verlieren wir fast jedes Spiel. Ich musste auch damit letzte Mal lernen, umzugehen, wie das ist. War keine schöne Stimmung ein Jahr lang, weil die Erwartungen waren da, aber nicht erreicht. Und irgendwann, man gewöhnt sich daran. Ist halt, so ist der Sport.
Aber das war dann ja in Hamm anders.
Ja, in Hamm war anders. In Hamm war halt eine Mannschaft, die halt mit nach oben immer spielen wollte. Und da war Erfolg halt, ja. Da hatten wir schon Erfolg gehabt.
Mit welchen Spielern hast du dich in Hamm richtig gut angefreundet, also bis heute?
Ja, es ist halt auch wieder so eine richtige witzige Geschichte. Meine zweite Saison in Hildesheim haben wir gegen Hamm gespielt und ich habe immer so einen Spieler geschimpft, den Joscha Ritterbach. Sehr emotionaler Spieler für seine Mannschaft. Ein Top-Spieler. Also, wenn du als Mitspieler ihn hast, bist du einfach nur glücklich. Als Gegner hast du ihn einfach. Das ist halt so. ich habe mir schon ein bisschen in die Haare gekriegt, auch in die letzten Spiele in Hildesheim, die zwei, als sie war. Und das war so, dass allererste Tag, als ich nach Hamburg umgezogen bin, hatten wir so einen Mannschaftstag gehabt und jemand musste mich abholen. Ich hatte damals keinen Führerschein. Und plötzlich klingt meine Tür und dann sehe ich Joscha vor mir. Ich dachte mir, ja gut, warum muss der da sein? Ne? immer noch sehr unbeliebt, also damals noch. Und da sehen wir wirklich mit seinem Auto, der hatte so einen Smart, nach Dortmund gefahren und haben ja wirklich nicht ein Wort miteinander gewechselt fast. Es war halt, ich habe nach rechts geguckt und der nach links.
Ach, mochte er dich auch nicht?
Nee, weil ich habe auch mal gegen den ein bisschen. Und dann auf einmal nach diesem Abend waren wir feiern und dann seitdem sind wir beste Freunde. Ich weiß nicht.
Was ist da passiert?
Keine Ahnung, Alkohol wahrscheinlich. Und ja, wir haben das dann super verstanden, ich weiß nicht. Den Abend war super und dann haben wir ein bisschen geredet und seitdem sind wir immer noch, das ist meine beste deutsche Freundin sozusagen.
Also ihr habt gemerkt, ihr seid beides eigentlich doch ganz coole Typen.
Kann sein. Oder so. Und seitdem sind wir jeden Tag zusammen gewesen. Jeden Tag. Jeden Tag.
Es ist sehr schade. Normalerweise würdet ihr am Wochenende gegeneinander spielen. Jetzt ist er ja gerade verletzt. Habt ihr jetzt immer noch jeden Tag Kontakt?
Jeden Tag. Telefonieren wir mindestens einmal am Tag.
Hat er dir auch erzählt, dass er mir ein paar Dinge über dich erzählt hat?
Hat er mir schon erzählt, aber nicht was.
Hat er erzählt?
hat er mir erzählt, dass halt du ihn gefragt hast, aber ich weiß gar nicht, was, der hat mir nicht erzählt, was, um was geht.
Ich hatte kurz Angst, dann wäre die ganze Überraschung weg gewesen.
Nee, 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 ich weiß gar nichts, über was der gesprochen hat. Aber ich konnte mir auch das wirklich vorstellen, weil eigentlich, wenn du über mich irgendwas wissen willst, dann halt Joscha. Ich habe mit Joscha sehr, sehr viele Sachen erlebt. Ich hoffe, dass halt der schlau genug ist und die richtige Sache zu dir gesagt hat, weil manche kann man nicht erzählen.
Wir hören mal rein, ob das in Ordnung ist, was er sagt. Hier kommt Joscha Ritterbach, mittlerweile VfL Lübeck-Schwartau, über Savas.
Moin vom, moin mein Lager, Sabas. Ja, Sabas, der Bomber. Aber eigentlich neben dem Spielfeld ein ganz, ganz feiner Kerl, wirklich ein super Mensch, loyal, auf ihn ist immer Verlass, wirklich alles, was ein guter Freund so mitbringen muss und was Sabas auch mitbringt, bin ich ganz, ganz froh, ihn sozusagen an meiner Seite zu haben als so einen guten Freund. Weil das manchmal auf dem Spielfeld, glaube ich, für den einen oder anderen nicht so rüberkommt. Echt feiner Kerl. Aber mich würde schon mal interessieren, was Savas nochmal zu der Sache sagt damals in Hamm, wo wir beide noch jung waren, wo er mit vor einem Laden stand und irgendwie doch nach Hause musste und alle anderen durften rein, nur er nicht. Und dann mit jemandem nach Hause musste, den er eigentlich gar nicht so mochte. Also, das kann er ja mal erzählen, mit wem und warum er da nicht reinkam.
Ja, das war der erste Abend tatsächlich.
Den du meintest.
Ja, also ich war 17. Ich habe am 7.7.97 Geburtstag und wir waren am 5.6. feiern in Dortmund. 12 Uhr, 6.6. Da sind wir vor Nightrooms gewesen, 10, 12 Spieler, sind alle reingekommen. Ich kann das gar nicht mal, was das bedeutet, einen Muttizettel zu haben oder sowas, damit ich in den Club reinkomme. Also ich war in Griechenland schon mit 14 in Clubs gewesen, ohne Probleme. Ich habe auch gearbeitet in Clubs. Dann sind wir im Club, dann hat der Ausweis gefragt. Und davor haben mir meine Mitspieler gewähnt, du bist noch nicht 18, du brauchst einen Muttizettel, ich unterschreibe für dich, ich habe alles klar, aber was ist das für ein Schwachsinn eigentlich? Ja, so ist das hier in Deutschland. Ich habe gesagt, ja, super, alles klar. Ich war Letzter mit Joscha und dann hat der Türsteher gesagt, ja, Junge, war Freitag. Ja, Junge, du kommst nicht rein heute, du bist noch nicht 18. Ich habe gesagt, also, ich bin in 24 Stunden 18. Er meint, ja, da kannst du morgen feiern kommen. Ich sage, morgen habe ich Training. Ich will heute rein. Also, alle dürfen rein. Alle dürften rein, ich aber nicht.
Obwohl du so einen Zettel hattest.
Ja, das war aber ein Club und das war keine. Ich glaube, bei dieser Mutti, also diese Zettel brauchst du, das ist dann ab 16. Und dann kommst du Club rein damit. Aber ab 18, wenn das ab 18 normale Abend ist, normale, dann zählt das nicht. Auf jeden Fall, ich dürfte nicht reinkommen. Deswegen bin ich auch extra letzter geblieben, damit die anderen das nicht so richtig mitkriegen und nicht sagen, okay, jetzt gehen wir doch nicht. Geht ja, alles gut. Ich komme irgendwie nach Hause. Ja, dann Joscha war da auch bei mir am Ende und dann hat er gesagt, ja, du, weißt du was? Wir machen was anderes. So, ja. Was willst du machen, ne? Es ist halt 1 Uhr, wir sind nicht reingekommen und wahrscheinlich kommen wir nirgendwo rein, weil ich noch nicht 18 bin. Er meinte, kein Problem. Und dann hat er damals eine Freundin angerufen und die hat uns dann von Lemgo oder ich weiß nicht, wo die Bielefeld, ich weiß nicht mehr, die hat uns mit einer anderen Freundin abgeholt und dann sind wir zu viert dann gefahren.
Wenn Joscha Ritterbach und irgendwelche Stories rauskommen hier im Podcast, dann immer mit Lemgo und Bielefeld. Was neulich war Valentin Schmidt hier zu Gast und der hat auch erzählt, dass sie von Bielefeld nach Lemgo in der Nacht einfach mal laufen wollten. Einfach mal so das.
Auch ein ganz verrückter Typ. Ich glaube, diese Kombi ist halt ziemlich gefährlich, die beiden zusammen. Aber ja, ich glaube, die Jungs, also der Walle kommt aus Detmold da in der Nähe von Lemgo. Joscha hat auch lange da in Lemgo gespielt. Und da waren natürlich die Jungs dann halt immer wieder da im Umkreis unterwegs. Dortmund, Bielefeld, Lemgo, das ist halt alles da. Deswegen kamen die meisten Stories. Und seitdem, den Abend, den wir weitergebracht haben, hat uns sehr zusammengebracht und seitdem super Freunde geworden fürs Leben.
Wie war's abseits der Stories mit Ritterbach auf der Platte in Hamm, handballerisch? Wie hast du dich weiterentwickelt?
Ich habe eine gewisse Sicherheit immer gehabt, weil Joscha neben mir stand. Wir haben zusammen gedeckt, also ich auf zwei, der auf eins. Und wenn du Joscha als Mitspieler hast neben dir, ist schon halt ein sehr Plus. Der motiviert dich permanent, jede Sekunde. Und das macht richtig Spaß. Ich war der Jüngste, ich war 18. Und da war damals auch sehr viele erfahrene Spieler wie Stefan Just, denn die auf mich sehr aufgepasst haben, immer wieder korrigiert haben, für mich mal Zeit genommen haben, mich immer, ich war auch wie ein Schwaum, ich habe immer wieder die gehört und ich versuchte alles mitzunehmen. Die haben mich super aufgenommen und ich war immer dabei, die haben mich immer, egal wo es hinging, oder jetzt außerhalb der Mannschaft war oder innerhalb, ich war immer dabei. Und Hamm war für mich ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Hamm. Ich glaube, die beste Zeit in meines Lebens hatte ich in Hamm, als jetzt in Deutschland stationiert, die Station. Aber auch andere Seite nicht, weil ich habe mich auch da die zwei Verletzungen, ich habe mich zweimal verletzt, eine schwere Verletzung. Von daher war so ein bisschen auch mal gut, aber ein bisschen...
Die ersten Verletzungen in deiner Karriere?
Ja, genau, meine allererste. Ich wusste gar nicht, was Verletzung bedeutet. Und das war für mich auch eine sehr harte Zeit. Ich habe meine Kreuzband angerissen. Ich war 6 Monate raus. Und da habe ich auch erstmal gelernt, was Reha bedeutet, Physios bedeuten, Aufbautraining, bedeutet. Da habe ich auch meine Lektion gelernt.
Die dich aber mental sicherlich auch stärker gemacht hat für das, was danach ja noch kam.
Auf jeden Fall, weil als Sportler, ich kenne keinen Sportler, der keine Verletzung hat und das hat mir sehr, sehr geholfen, wirklich zu realisieren, was Profi bedeutet, wie ein Profi sich verhält, auch in den guten Zeiten, auch in den schlechten Zeiten. Aber da kam der zweite Jahre die zweite Verletzung. Aus sehr, 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 sehr ärgerlich natürlich. Ich kam wieder in die zweite Saison sehr, sehr gut, habe ich gestartet, bis Oktober super gespielt, ich habe mich durchgesetzt und dann kam meine rechte Knie, Kreuzband angerissen. Und da war ich wieder 6 Monate raus. Zum Glück wusste ich, wie es ablaufen sollte und das hat mich noch mehr frustriert. Anstatt mich zu beruhigen. Ich wusste, was auf mich jetzt kommt, wieder 6 Monate. Das war wieder eine harte Zeit. Und dann habe ich keinen Vertrag bekommen in Hamm. Weil Oktober, dann habe ich wieder Ende des Jahres gespielt. War schon wieder, also sehr viel gelernt für meine Zukunft, für meine Karriere später in Hamm gelernt. Sehr viel.
Sprichst du schon an, kein Vertrag mehr. Dann ging es zurück nach Hildesheim.
Ja, ich war damals mit ein paar S-Leagues im Gespräch, bevor ich mich verletzen sollte. Und war auch Kandidat bei mehreren Vereinen. Und dann, als ich mich wieder verletzt habe, natürlich haben sie sich alle zurückgezogen und die haben gesagt, du musst dich wieder beweisen in der zweiten Liga, dass du das kannst. In der zweiten Liga alle Verträge, alle Mannschaften, die an mich interessiert waren. Die haben mich geboten 2 Jahre Vertrag oder 3 Jahre Vertrag, aber mein Ziel war immer die erste Liga. Von daher habe ich gesagt, ich brauche einen Verein in zweite Liga, wo ich für ein Jahr hingehe. Und plötzlich hat mich Gerald angerufen, sind die am Mai? Bis Mai hatte ich keinen Verein. Ich habe mich schon bei Arbeitslosengeld eingetragen. Bis Mai hatte ich keinen Verein. Dann ist plötzlich in Relegation Hildesheim aufgestiegen in zweite Liga, hat mich Gerald angerufen. Er meinte, hast du mal Lust? Ich habe gesagt, ja, ich möchte kommen, aber nur für ein Jahr. Er meinte, okay, kein Problem. Und da bin ich nach Hamm, um mich wieder zu beweisen.
Nach Hildesheim.
Nach Hildesheim. Nee, Entschuldigung, ja, nach Hildesheim.
War dieses Jahr sportlich besser als das Jahr zuvor in Hildesheim, bevor du nach Hamm gegangen bist?
Ja und nein. War auf jeden Fall viel besser, weil ich dann eine andere Rolle hatte. Ich war ein Leistungsträger. Und ich hatte eine gewisse mehr Freiheit als mein anderer Mitspieler. Also das heißt, ich konnte mich zeigen, ein bisschen freier zeigen als andere Spieler, die da waren, weil ich das Vertrauen von Gerald hatte. Und ich habe jedes Spiel 60 Minuten gespielt, vorne und hinten, verletzungsfrei bin ich geblieben. Aber am Ende sind wir trotzdem wieder abgestiegen. Leider. Und das hat mich am meisten geärgert.
Aber warum ich das frage, ist, das ist ja die kuriose Nummer. Für dich war es vielleicht das überragende Jahr, weil du hast ja offensiv alles zerschossen und wurdest Torschützenkönig.
Ja, für mich war es dann ein super erfolgreiches Jahr, aber es ist immer noch ein Mannschaftssport. Von daher, ich konnte auch nicht das feiern. Ich würde Torschützenkönig, wie du gesagt hast, ich würde MVP noch gewonnen der Liga.
Das ist eben so kurios von einer Mannschaft, die aber unten drin steht. Normalerweise würdest du sagen, MVP oder auch Torschützenkönig von einer Mannschaft unter den Top 4, 5.
Ja, das kann man aber so oder so sagen. Weißt du warum? Weil vielleicht wäre ich in einer Mannschaft in der Top 5 wäre, ich hätte nicht die Freiheit, das alles zu machen oder die Spielzeit, weil da gibt es auch andere gute Spieler. Von der anderen Seite, in Hildesheim war ich auf die Position deutlich alleine und hatte ich mehr Freizeit. Oder mehr Freiraum zu machen, was ich kann und was ich will. Da widerspricht sich ein bisschen. Trotzdem.
Nee, aber ist ein Argument, hast du recht. Sehe ich ein.
Trotzdem war es für mich ein tolles Jahr. Und am Ende, es ist halt alles, was ich erreicht habe als Savas, privat. Also es ist ein Teamsport, aber persönlich jetzt diese Titel zu holen, konnte ich am Ende wirklich nicht genießen, weil am Ende mein erstes Ziel war, als ich nach Hildesheim wieder kam, dass wir dieses Mal wirklich nicht absteigen. Ich wollte nicht das zweite Mal von Hildesheim weg mit einem Abstieg mich zu verabschieden. Von anderer Seite, ich war ein bisschen lockerer da in diese Thema, weil ich gesagt habe, ich habe meine Bestes gegeben. Also ich habe alles reingehauen. Und da hat es auch natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt, zu dieser Leistung erstmal meine Fähigkeiten natürlich und zweitens, ich bin ein sehr Familienmensch und mir ist das alles wichtig, meine Familie, meine Freunde, das bereitet mir immer Freude und wenn ich Freude habe und eine gewisse Sicherheit in meinem privaten Umfeld, bin ich auf dem Spielfeld, interessiert mich nichts anderes, da kann ich mich richtig fokussieren. Diese Zeit damals in Hildesheim, weil meine zwei beste Freunde in Griechenland sind wir zusammen groß geworden, zusammen Handball gespielt und die sind nach Hildesheim gekommen. Und wir hatten fast so eine WG zu dritt. Und mit Adam, der da gespielt hat, wir kennen uns seit ich 4 war. Und mit Nico seit ich 9 war. Und diese drei Jungs, also wir drei, sind wir quasi zusammen groß geworden. Und da war diese Zeit, wo die nach Hildesheim kam. Und deswegen war auch die schönste Zeit meines Lebens, meine zwei beste Freunde zusammen zu haben. Und ich glaube, das hat auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt zu meinem damaligen Erfolg.
Wo sind die beiden mittlerweile?
Mittlerweile haben sie sich zurückgezogen. Beide spielen in Griechenland.
Okay. Dein persönlicher Erfolg in dem Jahr, darauf will ich hinaus, unabhängig von der Mannschaft, hat dich dazu gebracht, tatsächlich dann in die erste Liga zu wechseln.
Erste Liga. Ja. Damals hatte ich mehrere Optionen, in erster Liga Club zu gehen. Habe ich mich für Minden entschieden. Da war für mich natürlich ein sehr, sehr besonderer Moment, als halt alles das Deal fix war, weil ich habe gesagt, ich habe das endlich geschafft. Ich habe meine Familie verlassen, ich habe alles verlassen, alles hinter mir und ich bin wegen diesem Grund hierher gekommen, um das zu ermöglichen und das ist jetzt passiert. Und das ist halt ein sehr, sehr besonderer Moment, den ich nie vergessen werde in meinem Leben natürlich.
2018 war das?
Genau.
Da bist du zu GWD in Minden gegangen, genau. Wie war es dann für dich, diesen Traum zu leben, also dein erstes Erstligaspiel zu machen?
Es war ein sehr schöner Moment, als ich dann nach Minden gegangen bin. Hatte ich schon wieder ein bisschen Pech gehabt. Am Anfang habe ich mich wieder verletzt in der Vorbereitungsspiel, musste ich 3 Monate pausieren. Und da war es für mich ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Schon wieder andere Niveau, andere Tempo, andere Philosophie. Es war schon wieder eine Riesenumstände, die ich mich daran gewöhnen müsste. Und wenn du jetzt am Anfang August, in den neuen Verein, in der ersten Liga wechselst und dich wieder und dich verletzt, 3 Monate pausieren musst, war schon wieder eine schwierige Situation. Aber da bin ich auch durch. Ich kam immer wieder stärker, weil ich hatte das in meiner Karriere nicht leicht gehabt. Ich hatte sehr viele schwierige Momente als Sportler gehabt. Und irgendwie bin ich wieder rausgekommen. Weil ich liebe sehr das, was ich mache. War natürlich die Zeit in Minden nicht so gut. Also ich meine, ich war ein bisschen enttäuscht, wie das alles gelaufen ist. Aber gut, das hat mir auch wieder stärker gemacht.
Weil das eben mit den Verletzungen so immer nach sich gezogen ist?
Ja, mit den Verletzungen und dann über meine Spieleinsatz, meine ich habe wenig Einsatz bekommen. Ich habe auch nicht richtig das Vertrauen gekriegt von meinem Trainer. Jeder hatte seine Gründe, das ist meine. Und von daher, das war wieder. Ich kam immer wieder rein, ich habe immer wieder gut gespielt und dann da, wo ich immer wieder auf dem Weg da oben war, kam wieder so ein Schlag, da war ich wieder ein paar Schritte zurück.
Heißt, du, als du deinen Traum quasi endlich erreicht hattest, konntest du ihn aber nicht so wirklich leben?
Ja, genau.
Und es ist jetzt immer noch ein Traum?
Natürlich. Also ich bin der Meinung, Schwierigkeiten kommt immer wieder im Leben, hatte ich auch genug. Als Havas. Und ich bin immer wieder rausgekommen. Ich habe meine Ziele und ich versuche immer wieder das Beste rauszumachen und dass ich das erreiche. Das heißt nicht, mein Opa hat mir damals gesagt, als ich dann von Griechenland verlassen habe, wenn du einmal runterfällst, stehst du wieder auf. Und wenn du nochmal runterfällst, dann stehst du nochmal auf. Und das ist mein Leben bis jetzt. Wenn ich mal runterfalle, ich versuche immer aufzustehen. Und ich bin der Meinung, keiner kann mir meine Träume oder meine Ziele wegnehmen. Der einzige Feind, den ich habe, ist mir, ich bin selber. Also ich stehe mir im Weg, wenn ich etwas nicht erreichen werde, kein anderer. Auch wenn ich Schwierigkeit hatte. Trotzdem, du sprichst mit deiner Leistung. Und das versuche ich immer zu machen.
Ich kann mir vorstellen, das muss dann mental ja auch eine schwierige Situation sein. Du kommst als Torschützenkönig der zweiten Liga, gehst in die Bundesliga und, also ich bin kein Profi, ich würde denken, ich bin ein geiler Typ.
Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen sind zu hoch, erstmal von den anderen, aber erstmal.
Auch also, von dir selbst.
Von mir sind immer die Erwartungen viel zu hoch. Und dann plötzlich hast du so viel erreicht, was heißt so viel? Hast du einiges erreicht? Ich bin aber auch nie zufrieden mit mir, das ist aber das Problem. Ich will immer wieder mehr erreichen und mehr erreichen, weil das ist alles Geschichte. Es zählt einfach nur das Jetzt und nicht, was davor war. Und was für mich klar, ja, ich war Torschützekönig, aber jetzt bin ich woanders. Jetzt muss ich mich wieder beweisen. Dann kam ich nach Minden, habe ich mich verletzt, versuche ich mir wieder reinzukämpfen. Läuft einiges schief und dann plötzlich bin ich arbeitslos. Ich hatte keinen Verein, obwohl ich auch sehr viele gute Spiele in der ersten Liga gemacht habe. Ja, mental musste ich an mir sehr viel arbeiten.
Wir kommen gleich zu deinem vorerst letzten Schritt, weil danach ging es dann ja nach Großwallstadt. Ich habe aber aus der Zeit in Minden eine Sprachnachricht von jemandem, den du sehr gut aus Minden kennst.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Kannst du dir vorstellen, von wem ich rede?
Ja, einer schon. Meine beliebte Serbe. Wer der immer sagt, Bratte. Für mich.
Miljan Pusikar natürlich. So, und es ist eine kurze Sprachnachricht, aber es ist eine wichtige Sprachnachricht.
Servus, meine Bruder, wie geht es dir? Ich habe eine gute Frage für dich. Wie hast du belebt unser erstes Treffen am Feldspiel?
Ja, Milian, kurz dazu. Alles, was Joscha über mich gesagt hat, zählt auch für Milian. Überragender Mensch. Unglaublich lieb für seine Mitspieler oder für seine Freunde. Ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe und ich als so gute Freund haben kann. Ja, da hatte ich aber kurz Angst vor ihm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal gehört hast.
Weiß ich nicht.
Aber es war so, dass als ich in Hamm gespielt habe, hatten wir ein Trainingslager in Polen. Der Milian damals hat für Wisła Płock gespielt. Und da war ein kleines Turnier in Karlsitz, war damals in Polen. Und da sind wir mit Hamm ins Finale gekommen gegen Płock. Das Spiel ist wirklich so spannend geworden. Sind wir in Verlängerung 7 Meter. Da haben wir verloren. Aber bis dahin, 15 Minuten, ich habe 1 gegen 1 gespielt. Und dann kam der Milian von der Seite, da hat mir einer gehauen. Ich habe nichts mehr gesehen erstmal.
Was?
Ja, ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe wirklich, das war schon eine der härtesten Schläge, die ich bekommen habe im Handball. Dann, ich bin runtergefallen, ich habe geschrien und dann ist der von oben gekommen, der hat mich richtig gepackt. Und auf Englisch oder auf Serbisch irgendwas alles erzählt. Da habe ich kurz Angst vor ihm gekriegt. Weil wenn du auch Milian siehst, ist auch ein 2 Meter, 120 Kilo, ist ein richtiger Monster. Und er hat mich so richtig schnell auf. Der ist richtig ausgerastet. Da hat er die rote Karte gekriegt. Bla bla bla, ist das Thema vergessen. Gehe ich nach Hildesheim, spielen wir gegen Minden. Und der wechselt von Plötz nach Minden. Haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Minden, dann sind wir in der Halle, ich wusste das gar nicht. Und dann sehe ich auf einmal im Trikot von GWD den Milian Pušica, wie der sich in der Halle reinspaziert. Und ich gucke ihn einfach an und sage, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, was macht der denn hier? Ich gucke ihn an, ich habe mich dann ein bisschen weggedreht, weil ich dann ein bisschen, ich habe das immer noch nicht vergessen. Und auf einmal hat er sich ganz normal warm gemacht und ich so, ach du Scheiße, jetzt geht's schon wieder los, ja? Weil ich danach ihn auch damals ein bisschen beleidigt habe. Und auf einmal, kurz vorm Spiel, wie die Mannschaften sich zusammenkommen und irgendwas besprechen, läuft er auf die Tribüne. Also war der wahrscheinlich verletzt, hat er nicht mitgespielt. In dem Moment dachte ich mir, oh Gott, ich war so erleichtert, dass er nicht mitgespielt hat. Da haben wir gar nicht mal miteinander geredet und dann bin ich dann im Sommer, wenn ich nach Hildesheim von Hildesheim weg war in Minden, erster Tag, haben wir uns getroffen. Da habe ich so, ja, hi Savas, so ein bisschen vorsichtiger jetzt meinen Namen gesagt. Ah, kleine Bratte, du bist das, ich weiß noch, wer du bist, ich weiß. Also, ja, ich weiß auch noch, ich habe das auch nicht vergessen.
Ich weiß auch noch, wer du bist.
Und dann hat er mich einfach in den Namen genommen und meinte, Kanso, meine Junge, keine Sorge, jetzt bist du in meiner Familie, jetzt schütze ich dich. Sag, cool. und so war es das halt. Das war die Geschichte mit Milian. Und seitdem sind wir in Minden. Joscha kam danach, ein Jahr später. Mit Milian waren wir so, wir waren zusammen immer überall.
Milian Pušica.
Hat auch sehr gepasst, die Mentalität. Serben, Griechen, so ein bisschen diese Kaffee trinken morgens in der Stadt, ganz entspannt, ein bisschen Frühstück. Dann zum Training, dann nach dem Training wieder einen Kaffee trinken. So. Das konnte ich mit Milian auch machen.
Ja, mega Typ.
Mega.
Danke an dieser Stelle für die Sprachnachricht, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Gleich haben wir noch eine letzte Sprachnachricht, aber erst einmal müssen wir über den Weg von Minden nach Großwallstadt sprechen. Du hast schon gesagt, war eine schwierige Zeit, weil du, ich habe das nochmal nachgelesen, ich wusste noch, das war in der Saison, aber du kamst tatsächlich erst im Oktober 2020 nach Großwallstadt, nach einer Zeit der
Genau, dann bin ich von Minden dann weg. Und ich war sehr enttäuscht und es war schon wieder eine sehr harte Zeit für mich, denn ich war absolut enttäuscht, wie das alles gelaufen ist. Dann war es mir klar, aber dass ich auch nach Handball irgendwas machen muss. Ich weiß nicht, wie es mit Handball läuft, da kam Corona auch noch dazu, waren alle so sehr unsicher, was passiert mit Handball, man hat wirklich einiges gehört von da und da. Und du weißt, wie das ist, zu viel Information zu viele ungenaue Informationen, weiß gar nicht, du weißt nicht, was wirklich wahr ist und was nicht. Dann bin ich nach München, da haben wir mit meinem Vater damals, wir haben ein Restaurant aufgemacht in München. Da kam ich ein bisschen raus aus das Ganze, diese Enttäuschung. Da haben wir das Restaurant aufgemacht am Juni, super gelaufen.
Ein griechisches Restaurant? Oder
mediterranisch, ja.
Ja.
Wir haben so eine besondere Küche jetzt da aufgebaut, mit sehr schönen Gerichten. Und da waren wir, ich war da sehr stolz auf einmal, auf das, was wir da gemacht haben mit meinem Vater. Da war eine sehr gute Ablenkung, die Zeit da, die ich war, weil ich hatte keinen Verein, ich war arbeitslos. Ich war jeden Tag im Restaurant. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe trainiert nebenbei. Ich war wirklich nicht sicher, ob mit Handball es weitergeht. Ich war wirklich nicht sicher. Ich war sehr ungenau, ob ich weiterspielen werde oder nicht. Und dann intensiv halt mit meinem Vater auch gesprochen, weil ich, mein Vater ist auch, außer meinem Vater ist auch ein sehr, sehr guter Freund. Ich bespreche alles mit ihm und seine Rede, was der immer wieder gibt, ist für mich sehr wichtig. Und am meisten passiert das so, wie der sagt, weil ich finde, der ist mitten seiner Reife und der hat bessere Vorstellungen. Einen Abend haben wir zusammengesessen, haben einen Wein aufgemacht und einen sehr guten Tag im Restaurant und haben gesagt, was machen wir mit Handball und so, weil das Restaurant ist gut gelaufen. Da hat er gesagt, du spielst weiter. Ich sage, ja, ich will auch weiter spielen. Er meinte, ja, klar. Weil das nicht jetzt geklappt in Minden hat, heißt nicht, dass du keine gute Spieler bist oder so. Ich habe gesagt, ja, aber ja, dies und das immer, nein, es gibt keine Aber oder irgendwie. Du bist ein guter Spieler, du musst einfach nur wieder dich beweisen. Alles klar. Aber war es für mich klar, okay, ich spiele Handball. Mit meinem Berater gesprochen. Was haben wir? Wo kommen wir hin? Ja, wir haben erstmal gar nichts. Cool,
cool.
Ja.
Cool.
Da habe ich ein bisschen gewartet. War auch schon dann August, fast September, Ende August, September. Alle haben schon mit der Vorbereitung. Was macht der Savas? Ja, ist ein Restaurant, trainiert er ein bisschen selber. Habe ich so einen Überliga-Verein gefunden in München zu trainieren unter Haching. Super Jungs, die haben mich super aufgenommen. Ich konnte 2-3 Mal die Woche mit denen trainieren, ein bisschen fit bleiben. Und da kam Großwaldstadt plötzlich. Und für mich war eine sehr gute Herausforderung. Gerade aus der dritten Liga aufgestiegen, läuft bei denen nicht so gut, die waren ganz unten. Und ich habe gesagt, das ist jetzt, da kann ich mich jetzt wieder beweisen. Guck mal, was ich drauf habe. Ist keine leichte Aufgabe. Und da bin ich nach Oktober, 20. Oktober, bin ich nach Großwaldstadt.
Hammergeschichte. Also feiere ich komplett. Also nicht nur dieses, oder zwei Punkte. Erstmal die Restauranteröffnung. Das finde ich richtig gut. Ja. Können wir gleich noch ein bisschen,
wenn du in München bist, weißt Bescheid.
Gleich noch ein bisschen Werbung für machen, weil mich da auch einiges noch zu interessiert. Aber vor allem auch, da merkt man wieder, und das ist der entscheidende Punkt, wie wichtig auch familiäre Unterstützung ist. Dass dein Papa dir sagt, du warst dann ja erst 22 oder ja 22, sehr, sehr jung, dass der dir sagt, Junge, du packst das. Ein Rückschlag heißt gar nichts.
Ja, ohne meine Familie wäre jetzt nicht das, was ich bin und hier, wo ich bin. Ganz klar. Das ist für mich die wichtigste Menschen in meinem Leben, die alles beigebracht haben, was für ein Mensch ich bin und bis jetzt, was ich alles erreicht habe in meinem Leben.
Hab ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, Großwaldstadt und Savas, das passt so gut auch zusammen, weil auch Großwaldstadt kein normaler Verein ist. Was ist Großwaldstadt? Wie würdest du den Verein beschreiben?
Natürlich, für mich ist halt, als Sportler habe ich das immer so, für mich war eine besondere Ehre sozusagen und ein bisschen mehr Freude bereitet, wenn ich für einen traditionellen Club gespielt hätte. Ein Club mit Geschichte. Zwar ist das zweite Liga oder dritte Liga waren die damals, die Jungs, aber das Trikot ist immer noch sehr schwer, weil die trägt immer noch eine Geschichte, was diese Mannschaft alles erreicht hat in der früher Zeit und was für ein Spieler da alle gespielt haben. Und von Anfang an habe ich mich sehr wohl hier gefühlt. Ein toller Club mit tolle Menschen herum, die auch so ein familiäres Umfeld bereiten. Und das hat mich sehr sehr geprägt. Und ich bin der Meinung, umso wohler du dich da fühlst, in einem Umfeld, wo du bist, in deiner Arbeit, in deinem Verein oder egal wo das ist, umso besser kannst du mal deine Leistung bringen, weil du dann erstmal ein bisschen lockerer bist. Und das hat mich am Anfang gewonnen, dass hier so familiäre Umfeld haben und so ehrliche Menschen sind. Das ist unglaublich.
Du hast eben gesagt über deine Zeit in Hildesheim, das Gute war, dass du Freiheiten hattest. Deswegen konntest du so viele Tore werfen. Hast du diese Freiheiten jetzt bei Ralf Bader auch?
Ich habe auch mit Ralf, den ich sehr schätze, auch mal am Anfang schon gesprochen, bevor ich nach Kurswaldstadt kam. Ich habe gesagt, Ralf, du willst Savas, du kriegst Savas. Du kriegst auch meine Leistung. Dafür brauche ich eins von dir. Er meinte, was denn? Ich brauche dein Vertrauen. Wenn ich dein Vertrauen habe, ich werde alles geben, dass diese Mannschaft mit mir erfolgreich sein wird. Er meinte, von mir hast du die Vertrauen. Ich vertraue dir. Ich kenne dich. Ich habe auch damals gegen Ralf gespielt, meine erste Saison in Hildesheim. Der war damals Neuhausen, glaube ich. Nee, Neuhausen, genau. Und dann hat er gesagt, du kriegst dein Vertrauen, ich vertraue dir. Und dann war eine erfolgreiche Saison.
Vor allem die Rückrunde war letztes Jahr richtig stark.
Ja, wir sind am Ende Sechster geworden. Das war schon eine tolle Geschichte.
Warum ist dieser Höhenflug dann gestoppt? Weil jetzt seid ihr 17. Habt zwischendurch gute Spiele gehabt. Habt auch zum Beispiel, auch wenn es Aufsteiger sind, aber wir sagen hier immer wieder, Rostock, Hagen, die sind super gut reingekommen. Haben viele Siege gefeiert, aber nicht gegen Großwallstadt.
Nee, da haben wir beide geschlagen. Das stimmt, tatsächlich. Ich glaube, das Problem war, dass letztes Jahr war so, dass der Rückrunde nicht so optimal gelaufen ist, weil die Mannschaft noch nicht so richtig zusammengewachsen ist. Und
die Hinrunde meinst du?
Die Hinrunde, ja genau. Die Hinrunde, weil die Mannschaft noch nicht so richtig gewachsen war. Und dann eine zweite Runde haben wir wieder die Winterpause sehr genutzt, eine richtige Mannschaft zu werden, weil ich glaube, es ist ein Teamsport. Wir müssen Mannschaft werden. Miteinander, füreinander spielen. Und da dann hat es geklappt in der Rückrunde, weil die Jungs haben mit gewissen Sicherheit gespielt. Wir waren sehr motiviert. Wir hatten Selbstvertrauen. Und das sind alle Sachen, die sind sehr wichtig. Und jetzt ist das so, dass wir manche Spieler uns verlassen haben. Kamen ein paar neue, aber auch in eine wichtige Position. Und da hatten wir, ich mag es nicht, Ausrede zu nutzen, ne? Irgendwelche Ausrede, weil das nicht funktioniert hat oder verloren haben. Aber wir hatten eine neue Mannschaft dargestellt. Wir hatten ein schwieriges Auftaktprogramm gehabt. Die ersten 5 Spiele waren enorm schwierig, gegen sehr, sehr gute Gegner. 3 Absteiger von der ersten Liga. Dann gegen Gummersbach zu Hause. Da haben wir einen Rückschlag gekriegt. Beginnst du mit 0,8 Punkte. Ist halt nicht so optimal für eine junge Mannschaft. Dann haben wir uns wieder reingefunden und dann kommt Corona. Wir haben 8 positive Fälle. Erstmal Stillstand bei uns. Und da versuchen wir wieder uns reinzufinden. Was immer wieder up and down, up and down. Und ich bin der Meinung und davon überzeugt, dass wir jetzt wieder in der Rückrunde eine sehr, sehr gute Runde spielen werden, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr zusammengeblieben sind, individuell gearbeitet haben. Und ich glaube, die Mannschaft ist jetzt ein bisschen mehr zusammengewachsen und hoffe, wenn wir alle gesund bleiben, dass wir halt jetzt diese Rückrunde auch gut überstehen werden. Muss man auch nicht vergessen, dass die zweite Liga dieses Jahr komplett verrückt ist.
Absolut, absolut.
Auch sehr, sehr stark.
Aber ich habe hier gerade parallel die Tabelle von vor einem Jahr zur WM-Pause damals aufgerufen. Das ist schon eine Parallele.
Genau, fast das Gleiche.
Platz 14 wart ihr mit 11 Punkten, wart auch unten drin und habt dann eben diese starke Runde gestartet. Und was ich interessant finde, ist, dass ihr jetzt auf Rang 17 steht, also 3 Plätze schlechter, aber 2 Punkte mehr habt. Wobei damals hattet ihr 15 Spiele absolviert und jetzt 17 Spiele. Aber egal, trotzdem vom Verhältnis her, alles, es gibt Parallelen.
Auf jeden Fall. Vielleicht die Geschichte wird sich wieder überholen, weil es sehr ähnlich ist, so wie es bis jetzt gelaufen ist.
Warum hält Großwallstadt wieder die Klasse?
Weil wir eine sehr, sehr gute Mannschaft sind, die sehr, sehr viele gute individuelle Spieler hat. Und weil ich finde, Großwallstadt gehört in die zweite Liga. Und für mich gibt es keine Ausrede. Wir müssen das schaffen, weil wir haben das, die Qualität haben wir und wir werden das schaffen.
Und dazu wird es auch weitere Tore von dir brauchen, logischerweise. 124 gab es schon, du bist auf Platz 3 der Torschützenliste. Vor dir stehen nur noch Robin Breitenfeld von Empo Rostock und Patrick Schmidt von Rimpa. Ist das eigentlich wieder ein persönliches Ziel? Also greifst du da auch wieder an oder ist das dann nur ein netter Nebeneffekt?
Ja, wenn du halt deinen Namen da oben wieder siehst, ist halt natürlich auch eine schöne Sache. Und aber für mich passiert, das ist automatisch. Also ich meine, umso mehrere Tore ich werfen kann, umso mehr helfe ich meiner Mannschaft. Von daher, dadurch, dass ich nur meiner Mannschaft helfen will, dass wir erfolgreich sind, muss ich auch meinen gewissen Einsatz da bringen. Und wenn das Tore sein sollte, dann ist halt so. Und wenn ich dann am Ende wieder Torschützenkönig bin, dann ist halt so. Hauptsache haben wir erstmal unser gemeinsames Ziel erreicht, was wir als Mannschaft uns vorgenommen haben. Und ich will mir auf gar keinen Fall wieder in so einen Scheiße leisten, tut mir leid, dass ich wieder von einem Abgang mache und dass die Mannschaft absteigt. Das ist für mich, das habe ich persönlich genommen.
Ja, das klingt nach Drohung.
Das habe ich mir persönlich genommen,
ja. Was interessant ist tatsächlich, also Breitenfeld, den ich gerade angesprochen habe, der hat genauso viele Tore wie du erzielt, hat aber eine 65%-Quote. Bei dir ist es nur die 56%-Quote von allen Top-10-Spielern, die niedrigste. Trotzdem so viele Tore. Das heißt, du nimmst dir ja unfassbar viele Würfe.
Ja, ich nehme ja viele Würfe. Leider muss ich mir auch immer wieder irgendwelche unmögliche Würfe nehmen. Wenn Zeitspiel ist, sind manche, also die kann man sich vielleicht sparen, aber ich will meine Statistik verbessern auf jeden Fall und das werde ich auch bis zum Ende der Saison. Aber am Ende schaue ich eher, ob wir am Ende halt ein Tor mehr erzielt haben als Gegner und nicht auf meine Statistik. Aber ich habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, dass ich meine Statistik über 60% bringen kann. Also verbringen werde.
Ich habe schon gesagt, eine Sprachnachricht kommt noch. Zweimal war dein Tipp richtig. Wer kommt jetzt?
Ja, eigentlich dadurch, dass ich ich verstehe mich mit allen Spielern sehr, sehr gut hier in Großwallstadt. Besonders sehr gut verstehe ich mich und privat haben wir auch viel mehr zu tun mit Dino Czorak. Von daher, dann hätte ich gesetzt, dass Dino das ist.
Völlig richtig. 100%. Heute im Podcast 100% Quote bei dir.
Ja gut, dann hätte ich wirklich gedacht, dass du mal du hättest mal was anhören will, also du willst irgendwas anhören von Leuten, die mir wirklich sehr nahestehen. Ne? Und da sind diese drei Menschen, die wirklich am meisten nahestanden in jeder Verein, den ich war. Von daher hätte ich mir jetzt, wenn du was anderes gesagt hättest, hätte ich mich gewundert.
Hier kommt Dino Czorak.
Savas, Savas, der selbsternannte griechische Gott. Liebe Grüße aus Aschaffenburg. Ich hoffe, dir und vor allem deiner rechten Schulter geht's gut. Ist ja fast ein Wunder, dass die noch dranhängt bei den ganzen Aufschlägen in den letzten Monaten. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim zweiten HBL-Update und erzähl doch mal den Zuhörern, was du denn für ein verborgenes Talent in der Corona-Zeit entdeckt hast, weswegen jetzt die Mitspieler, unter anderem auch ich, jetzt schon Termine bei dir buchen müssen. Und danach kannst du gerne auch noch erzählen, wer denn dein Achubi im Training ist und warum. Genau, also viel Spaß noch und bis bald. Ciao, ciao.
Danke, Dino. Der selbsternannte griechische Gott.
Das kam erstmal von meinen Mitspielern und das habe ich dann akzeptiert, weil mir das gefällt. Muss man erstmal klären.
Vergesst Poseidon. Und
Ich hab ihn auch mal tätowieren lassen.
Was hast du auf deinem Arm tätowiert? Zeig mal bitte.
Ich habe einiges.
Es ist Podcast, es ist Blödsinn, aber da war ein griechischer Gott gerade.
Ja, ich habe den Zeus.
Ah ja.
Hier, dann habe ich hier die Maria, habe ich hier einen Engel, ja, da habe ich so hier einen Löwe.
Haben die Tattoos alle Bedeutung?
Ja, die meisten. Der griechische Gott kam jetzt erst davor, aber aber der war immer, dadurch, dass ich ein sehr, sehr beliebter Mensch auf unserer Insel in Griechenland bin und gerade auf Mykonos. Der ist halt der Insel von Poseidon, ist halt kam er da. Auf jeden Fall, mein Talent, den ich entdeckt habe, war da die Corona-Zeit, damals, wo der Lockdown war und alle Mitspieler, also ich bin so ein Mensch, der interessiert mich für Mode. Ich mag Mode, verschiedene Frisurstyles oder so. Immer wieder achte ich sehr drauf. Aktuell nicht, weil sie sind halt auf Modus wachsen lassen. Aber ja, da kamen alle Jungs und die saßen aus. Die Haare standen nicht so richtig gut. Ich sag, was ehrlich, ich schneide euch die Haare. Wie? Ich sag, ich schneide Haare. Und die haben gesagt, niemals. Ich sag, wirklich. Und es musste aber jemand sich erstmal opfern, dass er sagt, okay, ich probiere es aus. Weil kein anderer hat mich dann vertraut, wirklich. Und das hat wer war der erste Kunde?
Der erste Kunde. Friseursalon Savas.
In der Kabine, genau, tatsächlich. Wir haben auch hier das den Schutz hier, das, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das heißt.
Halskrempe, Krause, irgendwas?
Ja, alles hier Papier richtig. Ich habe einen Koffer geholt mit verschiedenen Einsätzen, Schere. Ich habe alles da, alles.
Wo hattest du das her?
Weil ich selber auf mich mal geachtet habe. Deswegen hatte ich das alles. Und dann, ich glaube, der Frieda Bandlau hat sich geopfert zum ersten Mal. Und auf einmal waren viele Spieler begeistert. Und seitdem pro Woche schneide ich ein, zwei Spieler die Haare. Immer wieder nach dem Training.
Seitdem immer noch?
Immer noch, seit einem Jahr.
Das ist ja der Wahnsinn.
Also deswegen laufen auch bei uns sehr viele hübsche Jungs.
Der TVG gilt auch als der bestfrisierteste Club der Liga.
Das habe ich auch gesagt. In meiner Verein, wenn ich hier den Abgang mache, da braucht ihr jetzt mal auch einen privaten Friseur. Das hat keiner fast. Ich schneide wirklich unser Geschäftsführer auch mal den Bart, mache alle. Barthaare mache ich alles.
Nicht schlecht. Auch bei Michael Spatz und Ralf Bahr?
Ralf noch nicht, aber bei Spatz ja.
Ja, stark.
Und seitdem habe ich mehr als 10 Spieler die Haare geschnitten. Und permanent.
Ich sehe schon, ich meine, jetzt habt ihr ein Restaurant und so, aber vielleicht direkt daneben der Friseursalon irgendwann in München und den Savas Savas in leuchtender Schrift so drüber.
Nee.
Und das S vorne und das S hinten irgendwie, oder nee, das V in der Mitte wird die offene Schere. Weißt du, so eine Schere?
Savas. Das kommt ja auch, das ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, das macht mir sehr viel Spaß, aber beruflich würde ich das niemals machen. Das ist mir zu anstrengend. Also ich schneide jetzt zweimal später die Haare und danach brauche ich jetzt mal ein bisschen Pause.
Aber es stimmt natürlich, es ist natürlich ein Faktor gewesen in der Corona-Krise, weil niemand konnte irgendwo hingehen.
Genau, und dann war es halt auf einmal, ich war da und ich habe es gemacht. Dann, die waren alle zufrieden und seitdem schneide ich fast den Dreiviertel von der Mannschaft die Haare.
Wohl dem, der einen Savas in seiner Mannschaft hat.
Der Dino Chorak sich nicht die Haare schneiden lässt von mir, aber ist nicht schlimm.
Das macht er nicht. Warum nicht?
Weiß ich nicht. In seiner Stelle hätte ich nichts zu verlieren, also ich würde das probieren.
Ist eine Aussage. Wer ist denn dein Azubi in der Mannschaft?
Das war schon wieder eine Geschichte, als ich dann halt angefangen habe, den Mittelblock zu decken. Da kam der Thomas Rink als genannter auch sehr Abwehrexperte bei uns, lange auf 3 und 4 gedeckt, Mittelblock. Oder sein Leben lang, denke ich mal. Und auf jeden Fall ist ein sehr guter Abwehrspieler. Und dann hatten wir Training. Und ich bin immer so ein Typ, der versucht, ein bisschen mehr Spaß im Training reinzubringen. Immer wieder Witze, ich ärgere meine Mitspieler. Ich glaube, das gehört dazu zum Sport, dass man Spaß hat im Training. Und da hat der Ralf gesagt, ja, Savas, du drückst jetzt auf 3 und neben dir kommt der Thomas Rink. Er sagte, alles klar, mein Azubi kommt jetzt mal halt neben mir, dann zeige ich dir, Azubi, wie es halt läuft. Und da haben sie halt alle erstmal ein bisschen drüber lustig gemacht und seitdem, egal wo ich stehe in Abwehr und wer neben mir, das ist mein Azubi. Und ja.
Stark.
Ja, ist halt ganz, ganz witzig. Der fand das am Anfang fand das nicht so witzig, denke ich mal, aber jetzt mittlerweile. Als ich das am Anfang gesagt habe, dachte er, ich bin deiner Azubi, also ganz ehrlich, er nicht, aber nicht schlimm.
Aber macht er gut. Ausbildungsvertrag ist bald ein Haken hinter, gibt ein gutes Zeugnis.
Auf jeden Fall. Der lernt schnell, der Junge.
Wenn du dich in Großwallstadt so wohl fühlst und auch der Friseur aller bist, warum wirst du dann trotzdem deinen Friseurkoffer packen und auch deine Handballschuhe und wieder nach Hamm gehen?
Ich ich wollte halt, ich wollte wieder den nächsten Schritt machen für mich selber. Und für mich ist etwas Besonderes, mit einer Mannschaft aufzusteigen, als direkt halt in den ersten Ligen zu gehen. Durch meine Leistung diese Saison konnte ich, habe ich verschiedene Gespräche geführt, auch wieder in der ersten Liga. Dazu kam auch wieder Hamm, den mich auch angesprochen haben, neben den ersten Ligen. Und ich habe intensiv mit dem Trainer gesprochen. Ich kenne die Mannschaft auch sehr gut. Von damals sind da auch mehrere Spieler noch da, als ich hier meine Zeit in Hamm hatte. Und ich sehe, die sind auch aktuell in der Tabelle sehr hoch. Die haben 2 Spiele minus. Wenn die auch gewinnen werden, dann sind die auch Zweiter. Also die sind am Ran um diese Saison auch. Die spielen um den Aufstieg. Und das ist auch das Ziel von der Mannschaft. Und dadurch, dass ich das ein bisschen nah dran sehe als Großwallstadt, zukünftig, dann habe ich mich dafür, mich für Hamm entschieden, dahin zu wechseln, mich wieder ein kompletterer Spieler zu machen. Und dann für mich ist da wieder eine neue Aufgabe. Ist nicht nur eine neue Aufgabe, mich zu beweisen, sondern ob ich das packe, nicht jetzt persönlich als Savas, ob ich auch ein Teil davon bin, diese Mannschaft aufzusteigen zu können. Und das hat mich sehr gereizt und ich war auch überzeugt, dass auch der nächste wichtige Schritt ist. Und da ist auch zum Stand gekommen, die Idee, wieder nach Hamm zu wechseln. Und ist auch ein Feld, wo ich mich sehr gut kenne. Ich fühle mich auch wohl. War auch meine erste Schritte damals in Deutschland. Ich kenne die Menschen dort. Ich mag die Halle. Ich liebe die Halle in Hamm. Die Zuschauer. Von daher habe ich mich für Hamm entschieden. Das war auch keine Entscheidung gegen Großwallstadt. Das habe ich auch klar und deutlich gesagt. War nur eine Entscheidung, wie ich mich weiter meine Ziele am nächsten Schritt machen kann, dass ich die erreichen werde irgendwann.
Ist für dich aber auch eine neue, komfortable Situation, dass du jetzt schon im Winter weißt, was im Sommer ist, weil du hast ja eben berichtet auch, teilweise war das erst sehr, sehr spät immer der Fall, dass du auch in der Rückrunde in meinem Kopf natürlich auch ein bisschen woanders bist und denkst, oh, wie geht's für mich eigentlich weiter? Jetzt kannst du dich nochmal ein halbes Jahr voll auf Großwallstadt konzentrieren, weil du weißt, wie es dann weitergeht, ist sowieso safe.
Ja, ich bin so ein Mensch, ich gehe sehr gerne Risiko ein, aber ich bin der Meinung, die Zeit, die wir gerade durchmachen, das ist keine Risikozeit. Da müssen wir kein Risiko eingehen. Wir müssen erstmal eine gewisse Sicherheit haben und man muss man auch froh sein für das, was man hat. Und dadurch, dass ich erstmal sehr überzeugt war von diesem Projekt Hamm und mir das gepasst hat, umso früher das gekommen ist, umso besser ist es, weil ich konnte auch ganz ehrlich warten, bis wieder irgendwann Februar, März, April, was weiß ich, und dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen, weil ich hatte den Ball, aber das ist kein Zeiten für Risiko. Wenn du schon mal da etwas findest, was du sagst, das passt mir, das ist genau das, was ich machen will, mein nächster Schritt, dann mach es, ohne zu zögern. Und deswegen kam es das, wo ich gesagt habe, nein, weißt du was, ich mache es. Da bin ich erstmal vom Kopf ein bisschen entspannter und ich kann mich jetzt voll auf Großwallstadt konzentrieren, weil wir haben auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich kann mir nicht leisten, sowas und auch noch den Stress, was ich denn machen werde, mein nächster Schritt, weil das für mich auch sehr wichtig ist.
Ja. Ich könnte dir ehrlicherweise bei den ganzen Geschichten, die du dir heute erzählst, noch Stunden zuhören. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe darüber hinaus fast vergessen, ich habe noch ein paar Freundebuchfragen hier mitgebracht, die wir jetzt hier noch
gerne
abarbeiten müssen, würde ich fast sagen. Was ist denn das Thema abseits der Platte, in dem du absoluter Experte bist, außer vielleicht Haare schneiden? Gibt es ein Thema, was dich extrem interessiert, in dem du dich reinliest, wo du absoluter Experte bist?
Absolute Experte würde ich jetzt nicht so mich bezeichnen, aber ich koche gerne.
Kochst du dann auch in dem Restaurant in München?
Nein, nein, da haben wir Experten.
Was hast du in dem Restaurant gemacht? Also treffe ich dich, wenn ich dann da jetzt hingehen würde und es ist quasi dein Urlaub gerade und du bist zu Hause, bist du dann hinter der Bar oder kellnerst du oder was machst du da?
Also ich bin der Meinung, um ein guter Chef zu sein von einem Restaurant, musst du alles machen. Ob das jetzt Toilette putzen ist, ob das Teller sauber machen, ob das Aufräumen ist. Ich mache alles, was nötig ist, dass dieses Restaurant läuft. Und es ist mir egal, was für ein Aber das ist Hauptsache, die Kunden sind zufrieden. Ich bin vielleicht da hinter die Theke, vielleicht muss ich auch nochmal kellnern, wenn die Kellner irgendwas passiert. Vielleicht muss ich auch mal nur managen, sozusagen, die Leute begrüßen. Vielleicht auch mal gar nichts. Also ist halt immer abhängig davon. Ich genieße vielleicht nur, ist abhängig davon, wie der Tag dann läuft.
Das stelle ich mir als einen sehr witzigen Abend vor. Du hinter der Theke ein bisschen Getränke rausbringen.
Ah, auch oftmals passiert.
Bester Film auf Netflix, den du empfehlen kannst?
Pui. Ah, ich muss jetzt mal selber schauen. Ne? Ich muss jetzt mal den Titel finden, wie das heißt. Tatsächlich Serie, jetzt hätte ich gesagt. Die Narcos fand ich von der Geschichte von Pablo Escobar sehr, sehr interessant. Und meine aller Lieblingsserie, die ich oft damals geguckt habe, war Prison Break.
Oh ja.
Da war ich ein großer Fan davon.
Vor diesem Tier habe ich Angst. Hat ein griechischer Gott überhaupt für irgendwas Angst?
Eigentlich nicht.
Okay, also nein, keins.
Und wenn ich Angst hätte, dann versuche ich immer zu verstecken. Ich stehe nicht so gerne da mit Angst.
Diesen Geruch mag ich am liebsten.
Parfüm.
Eine Handballfrage zum Schluss. Zukunft des Handballs. Gibt es etwas im Handball, eine Regel oder etwas drumherum, was du gerne ändern würdest, um die Sportart attraktiver, besser zu machen, um es aufs nächste Level zu heben?
Ich glaube, ist auch sehr schlau eigentlich, was die auch gerade auch im Überlegen, dass sie das ändern, dass wie Basketball mit jeder Angriff um die
Shotclock.
Genau, das wäre halt eine interessante Variante. Dann würde es halt vielleicht noch mehr up and down gehen. Das macht das noch schneller, denke ich mal.
Zwei Fragen. Eine, die hat Marco eingeschickt. Vielen Dank, liebe Grüße. Wenn ihr übrigens auch Fragen habt für unser digitales Freundebuch hier, schreibt gerne auf Instagram @fantastisch. Da sammel ich das. Marco will wissen, wer ist der schlimmste Gegenspieler in der Liga und wer ist der beste Gegenspieler?
Na, der Schlimmste oder der Beste.
Schlimmste hast du ja eigentlich fast schon erzählt.
Ja, also ich kann das auch zu einer Person bezeichnen. Joscha Ritterbach.
Ja.
Beide Fragen sind abgedeckt. Mit einem Namen.
Und welcher Gast muss unbedingt mal ins zweite HBL-Update?
Joscha Ritterbach, hätte ich gesagt. Der ist noch nicht dran gewesen.
Er ist mit diversen Grüßen und Sprachnachrichten an dich, an Walle Schmidt und so dabei gewesen.
Dadurch, dass Walle auch ein sehr guter Freund von mir war und da schon mal war bei dir, hätte ich gesagt, jetzt mal Joscha. Sehr interessanter Typ. Gibt es bestimmt einige Geschichten, den ich auch vielleicht mal ärgern kann.
Ja, dann musst du wiederum Grüße schicken. Dann sage ich vorher nochmal Bescheid. Savas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich verfolge dir jetzt auf jeden Fall für deine weitere Updates. Und ich hoffe, du bist mal in München. Da kommen wir mit einem Glas Wein über andere Geschichte darüber sprechen.
Dann sage ich Bescheid, aber dann müssen wir Aufnahmegerät auslassen, glaube ich.
Das auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank, alles Gute für deinen weiteren Weg.
Danke
dir. Ich drücke sehr die Daumen, dass du in Hamm den nächsten Schritt machen kannst.
Danke dir, ich wünsche dir auch alles Gute weiter für deine Sachen und vor allem bleib gesund, das ist aktuell das Wichtigste.
Danke, du auch.
Top.
Das war die Folge mit Savas Savas. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Nehmt euch jetzt auch einen Abend mal frei und geht nach München in sein Restaurant. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, am Wochenende geht's wieder los. Groß-Wallstadt gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Das ist das erste Spiel nach der EM-Pause. Nächste Woche dann schon mittwochs Empor Rostock gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Das sind also die ersten beiden Spiele, bevor es dann ja so richtig losgeht. Und zwischendurch hören wir uns schon wieder. Am Montag kommt die erste Update-Folge quasi der Rückrunde. Freue ich mich sehr drauf. Ich stimme euch ein auf die ersten Spieltage 2022. Unter anderem dann mit dem Spieler des Monats in der zweiten HBL Maurice Paske vom TV Emstetten, aber nicht nur er wird Thema sein, sondern viele andere Dinge auch, die dann besprochen werden. Also, kurze Update-Folge am Montag. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.